lehne alles ab, was uns ans Dritte Reich erinnert.
Ohne Haare, breit gebaut, rechte Meinung.
Ich denke schon, dass wir ein Problem damit haben und dass wir auch dagegen vorgehen müssen.
LAP. Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus Erfurt.
Herzlich willkommen zum heutigen LAP-Magazin. Das Magazin auf Radio Frei, was sich beschäftigt mit Themen rund um die Demokratiearbeit, mit Problemlagen allerdings auch, die es hier in Erfurt und auch in Thüringen und manchmal auch bundesweit gibt. Also mit Demokratiefeinden beschäftigt sich diese Sendung auch, mit historischer Bildungsarbeit und eben auch ganz viel mit Menschen, die ganz proaktiv sich für eine vielfältige Gesellschaft hier in Erfurt einsetzen. Und am Mikrofon sind heute Jana
und Christine. Herzlich willkommen hier bei Radio Frei, LAP-Magazin, immer alle zwei Wochen hier im Programm, eine Stunde lang. Und unsere heutige Stunde ist pickepacke voll, um mal mit Helge Schneider zu sprechen.
Pickepacke voll, ja, wir haben zwei große Themen. Einmal geht es um das Thema Erinnerungskultur. Hier hat unsere Kollegin Katja ein Interview geführt mit einer Frau, die Bildungsarbeit leistet im Social Media, also Videos produziert und jetzt auch ein Buch geschrieben hat. Und um wen geht es? Es geht um Susanne Siegert.
Sie hat das Buch geschrieben, Gedenken, Neu denken. Und mehr zum Buch erfahren wir im Interview von Katja. Ein anderes Interview beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit Bierdeckeln, diesen kleinen Pappdeckeln, die ihr in Kneipen auf den Tischen finden könnt. Und es gibt besondere Bierdeckel, die sind bunt und darauf steht eine Frage. Diese Frage dreht sich rund um Demokratie und soll Menschen anregen, ins Gespräch zu kommen. Wir sprechen in der Sendung mit einem Menschen, der diese Demokratiedeckel mitentwickelt hat, denn wir wollten wissen, was hat es damit auf sich, wie kommen Menschen ins Gespräch, wie funktioniert das?
Zwischendurch haben wir noch Gelegenheit für die eine oder andere Musik, damit ihr euch zwischendurch auch noch mal ein bisschen erholen könnt.
Mit Musik geht's auch los. Wir hören einen neuen Song von Paul McCartney. Wie neu er ist, erfahrt ihr dann nach der Musik.
Take a look, see what you can find.
Das war Mr. Sir Paul McCartney. Der spielt schon ganz schön lange mit im Musikbusiness. Ich habe diesen Song gestern tatsächlich gehört. Er ist brandneu, jetzt im Mai diesen Jahres erst veröffentlicht. Paul McCartney hat jetzt dieses Jahr am 29. Mai sein 20. Soloalbum veröffentlicht. Und
also noch jenseits der Beatles, nach den Beatles.
Nach den Beatles und Wings. Verrückt, also total fresh, wie die jungen Leute jetzt sagen würden. Sagt man noch fresh?
Kann man noch sagen. Ich finde, Paul McCartney klingt gar nicht wie 84 Jahre.
Total. Also ich fand's gut. Schönes Popalbum mit dem einen oder anderen Rock-Element drin. Also kann man sich sicherlich noch anhören, das Album. Das 20. Studioalbum.
Hier im LAP-Magazin steigen wir jetzt ein mit dem ersten Beitrag, mit dem ersten Interview für diese Sendung.
Und zwar gibt es im Theater in Arnstadt am 7. September eine Lesung, eine Buchlesung. Und zwar liest dort Susanne Siegert aus ihrem Buch Gedenken, Neu denken, wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss. Unsere Kollegin Katja hat im Vorfeld dieser Sendung mit der Autorin Susanne Siegert gesprochen über ihr Buch und auch darüber, wie sie zum Buchschreiben kam und was sie denn eigentlich sonst noch macht. Und wir haben das Interview in zwei Teile geteilt, weil es relativ lang ist. Und zwischendurch kommt eine kleine Musik. Im Teil 1 sprechen Katja und Susanne Siegert darüber, wie sie zu dem Buch kam und über 1-2 Inhalte, über elementare Thesen ihres Buches. Und im zweiten Teil wird nochmal aufgegriffen, was eigentlich das NS-Regime und der Zweite Weltkrieg und welche Opfer dieses Ereignis ja weltweit hinterlassen hat, was das eigentlich mit dem Heute zu tun hat, was das mit den heutigen Generationen zu tun hat und warum es auch lohnenswert ist, sich dem anzunähern, zu erinnern und zu gedenken.
Liebe Susanne Siegert, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Gedenken, Neu denken, mit dem Untertitel, wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss. Ich würde dich einfach bitten, dass du dich mal kurz vorstellst, sagst, wer du so bist, wie du dazu gekommen bist, und dann würden wir einfach noch mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen.
Ja, also ich bin Susi und ich heiße auf Instagram und TikTok keine.erinnerungskultur. Das ist mein Accountname und ich mache auf diesen Accounts Videos über Nazi-Verbrechen, also über das, was man in der Schule nicht so über das Thema lernt, glaube ich zumindest. Es geht um nicht so bekannte Opfergruppen, nicht so bekannte Tatorte, Verbrechen. Und ich habe angefangen mit dieser Arbeit vor ungefähr 6,5 Jahren, als ich zum ersten Mal in einem ehemaligen Außenlager war von Dachau, das so ganz in der Nähe von meinem Elternhaus ist. Ich komme ursprünglich aus Bayern. Und ich habe dann diesen Ort besucht und wollte irgendwie mehr darüber wissen, habe angefangen dazu zu recherchieren online, habe dann erstmal gemerkt, was man alles für Quellen eigentlich finden kann online, sei es Gerichtsprotokolle, Interviews von Überlebenden, Originaldokumente aus dem Lager. Und ich wollte dann ganz gern diese Quellen eigentlich vor allem zeigen und erklären und einordnen. Und daraus ist dann ja das entstanden, was ich heute mache, dass ich da eben diese Quellen nutze, um anhand von diesen Dokumenten und so weiter diese Geschichten erzählen. Und ja, letztes Jahr habe ich dann ein Buch veröffentlicht, um mal ein bisschen mehr Zeit und Platz zu haben, um über diese Recherchen zu sprechen.
Danke dir. Wie ist es denn da eigentlich dazu gekommen, dass du sagst, von der Bildungsarbeit, die du auf Social Media machst, zu dem Schritt, ich möchte das auch in Buchform bringen?
Also ich glaube, ich hatte schon immer so ein bisschen den Wunsch in mir, ein Buch zu schreiben. Ich habe Journalismus studiert, ich habe immer schon viel geschrieben. Also klar war das so ein kleiner Traum, zu sagen, man hat so sein eigenes Buch im Regal stehen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das so angehe erstmal, ne, dass auch veröffentlicht wird zum Beispiel. Und war dann einfach sehr, sehr glücklich, dass zufällig mich Verlag auch angefragt hat, ne, ob ich das mir vorstellen könnte, einfach so auf Basis von dem, was ich auf Social Media mache, das vielleicht noch näher auszuführen. Und ich fand das eine sehr, sehr coole Idee und war dann auch sehr froh, dass ich da vor alle Freiheiten bekommen habe, das dann so zu machen, wie ich das gerne machen möchte, auch in meiner Sprache und mit Themen, die mir eben wichtig sind, am Herzen liegen. Und ja, es war schon auch ungewohnt, ne? Aber ich habe dann gemerkt, dass ich auch für meine Videos natürlich eine viel größere Recherche mache. Auch wenn die nur so kurz sind, ist so eine Recherche mal auch mal einen Tag lang, tagelang so, ne? Und dass ich dann viele Recherchen, die ich im Buch dann präsentieren konnte, aufschreiben konnte, habe ich eh schon mal gemacht gehabt für meine Videos und konnte dann darauf zugreifen. Also das war irgendwie interessant zu merken, dass das Format ganz anders ist natürlich, aber so die Arbeit und die Recherche dahinter sich schon teilweise ein bisschen vergleichen ließ.
Wie ist es denn überhaupt so mit der Arbeit? Also viele Leute gehen in eine Gedenkstätte, gucken sich das an und dann entsteht jetzt nicht zwangsläufig ein Social-Media-Kanal und dann am Ende sogar ein Buch daraus. Aber was hat dich denn motiviert zu sagen, da hat irgendwas angekratzt bei mir und ich will da jetzt dran?
Ja, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich glaube, es war schon auch so ein bisschen eine Scham, dass ich mit ich glaube 28 war ich damals, genau, dass ich da zu dem Zeitpunkt so spät erst in dieses ehemalige Außenlager gegangen bin, mir das angeschaut habe, während ich schon viele große ehemalige Lager mir angeschaut habe, ne, schon nach Auschwitz geflogen bin, um mir da das Memorial anzuschauen zum Beispiel. Und dann das gerne nachholen zu wollen, was ich da irgendwie jetzt die ganzen Jahrzehnte verpasst habe, was ich auch in der Schule nie gelernt habe. Und ich glaube, was auch so mitspielt, ich habe zu dem Zeitpunkt, also ich habe im Social-Media-Bereich gearbeitet, in der Agentur, das heißt für Unternehmen Social-Media-Marketing gemacht. Und ich dachte dann schon zu dem Zeitpunkt, boah, kann man diese Fähigkeiten, die ich mir da jetzt irgendwie erarbeitet habe, vielleicht auch nutzen für irgendwas Cooles und Sinnvolles und nicht nur damit Unternehmen irgendwie mehr verkaufen oder Tickets verkaufen oder so. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann man das zusammenbringen, meine gerade diese Recherche, Begeisterung, die in mir so aufsteigt, kombinieren mit dem, dass ich glaube, irgendwie ganz gut verstanden zu haben, wie vielleicht so Social Media funktioniert. Vielleicht kann man das ja dann irgendwie darauf übertragen. Für mich dann auch so ein Projekt, glaube ich, das, was ich halt sonst in meiner Lohnarbeit gemacht habe, zu nutzen für ein bisschen was Sinnvolles, für eine Vermittlung von Geschichte.
Da würde ich tatsächlich auch dann direkt mal anschließen, weil ich das mit Social Media ziemlich spannend finde. Du hast dann in dem Buch geschrieben, dass die Gesellschaft ja mehr oder weniger auch kollektiv entscheiden kann, was sie erinnert und was sie eben nicht erinnert. Das ist dann natürlich immer dann ein bisschen problematisch oder es ist sehr problematisch, wenn dann einfach Dinge komplett rausfallen aus dem Erinnern. Da habe ich mir die Frage gestellt, könnten Social Media da so eine Art Korrektiv gegen das bewusste Vergessen oder gegen das irrtümliche oder vielleicht auch unbewusste Vergessen sein? Und wie schätzt du da in dem Zusammenhang die Rolle von Social Media ein?
Also ich glaube, dass Social Media da eine riesengroße Rolle spielen kann, weil das, was ich gemacht habe, kann potenziell ja jede andere Person auch. Und das, glaube ich, ist genau das Gute, ne? Dass auch zum Beispiel Stimmen aus betroffenen Gruppen, also wenn die zum Beispiel der Gruppe der Sinti und Roma gehören, wenn die selber jüdisch sind, wenn die, ne, also egal welchen Hintergrund eine Person hat, die kann es eigentlich schaffen, die Perspektive von ihrer Gruppe da sichtbar zu machen auf Social Media. Die kann vielleicht eben nicht sofort ein Buch schreiben, die kann vielleicht auch nicht einen Artikel in der Taz darüber schreiben, aber sie kann ein Video auf TikTok hochladen, die kann einen Post oder eine Story auf Instagram machen und damit Sichtbarkeit schaffen für ein Thema, was ihr wichtig ist. Das, glaube ich, ist wirklich ein riesengroßer Vorteil von Social Media. Es demokratisiert so ein bisschen diese ganzen Prozesse. Und ich glaube schon, dass wenn man es schafft, das Thema dann so ein bisschen zu vermitteln, dass es auch zu den Plattformen passt. Also man kann jetzt natürlich kein 2 Stunden Pressekonferenz einfach hochladen auf TikTok und dann hoffen, dass es halt irgendwie gesehen wird. Man muss schon natürlich ein bisschen gucken, wie wird da gesprochen, wie sehen diese Videos aus, wie sind die gedreht. Aber wenn der Inhalt spannend ist, dann wird er auch sein Publikum finden. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht sogar ein Publikum, was von sich aus gar nicht weiß bis zu dem Zeitpunkt, das auch Interesse hat an dem Thema. Also ich glaube, ich erreiche viele Menschen, die sagen würden, Geschichte war mein Hassfach in der Schule, es interessiert mich nicht, ich weiß gar nichts, ich gucke mir keine irgendwie Veranstaltungen an, ich weiß nicht, wann Gedenktage sind und so weiter. Und trotzdem sehen die meine Videos und gucken dann auch vielleicht nur ein paar davon, vielleicht aber auch jedes. Vielleicht folgen sie mir auch. Also ich glaube schon, dass man da ein Publikum erreichen kann, was dann darüber erst entdeckt, oh, ist ja irgendwie doch ganz interessant, vielleicht kann ich auch selber mal recherchieren, vielleicht kann ich mal eine Veranstaltung besuchen oder eben in eine Gedenkstätte gehen. Also das ersetzt das ja nicht, was ich mache, aber es ist eine gute Ergänzung und ich glaube, es kann eben dazu motivieren, dass man merkt, okay, aus der Perspektive habe ich es noch nie gesehen, spricht mich irgendwie an, weil ich es dann doch irgendwie interessant finde.
Ich fand es zum Beispiel auch sehr, sehr gut, dass du am Anfang dann diese Frage auch reflektiert hast, ist es denn jetzt überhaupt eigentlich sinnvoll, dass Menschen, die aus Familien mit, du hast es ja auch sehr drastisch, aber auch deutlich und ich finde auch gut formuliert, mit Nazi-Hintergrund überhaupt dieses Thema besprechen oder beziehungsweise auf die Art und Weise besprechen und sichtbar machen. Da ist meine Frage so, zu welchem Schluss bist du denn gekommen? Also wie hast du denn für dich entschieden, okay, ja, ich habe diesen Hintergrund, ich komme aus einer Täterfamilie, aber ich möchte trotzdem dieses Thema sichtbar machen. Wie gehst du mit diesem Zwiespalt um?
Ja, das ist quasi der erste Satz in meinem Buch, darf ich das Buch überhaupt schreiben? Und das war schon auch eine Frage, die ich mir wirklich gestellt habe. Also braucht man vielleicht auch meine Perspektive einerseits als Urenkelin von einem Wehrmachtssoldaten, aber auch als TikTokerin, so was kann ich da so beisteuern zu dieser Debatte? Und ich glaube, ich spreche da ja aus einer Position, die so, so viele Deutsche heute haben. Also die Mehrheitsgesellschaft, würde ich jetzt mal davon ausgehen, hat ja immer noch diesen Nazi-Hintergrund. Auch wenn wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und viele Menschen, die heute in Deutschland leben, haben das nicht. Die haben vielleicht gar keinen so familiären Bezug zu der Geschichte, aber ganz viele haben das eben schon. Und ich glaube, dass es dann wichtig ist, da auf eine Art und Weise zu sprechen drüber, die konkret ist, die eben ne, ganz klar sagt, so mein Uropa war in der Wehrmacht, er war ein Nazi-Täter. Und trotzdem kann ich irgendwie traurig darüber sein, was das, dass er in dem Krieg gestorben ist, was das bedeutet hat für das Leben von meinem Opa und dann auch für das Leben von meiner Mutter und so weiter. Also ich glaube, diese Gleichzeitigkeit anzusprechen, das fällt vielen noch schwer. Selbst zu jemandem wie Friedrich Merz fällt das ja schwer, ne? Der auch sagt, irgendwie sein Opa, der so ein toller Mann, toller Bürgermeister, der schafft es ja auch nicht zu sagen, das existiert. Und gleichzeitig war er aber halt Bürgermeister in einem Nazi-Regime, also muss er schon auch irgendwie eine Verbindung gehabt haben zu der Ideologie, sonst wäre er ja kein Bürgermeister gewesen zu der Zeit. Deswegen, ich glaube, das war mir wichtig, zu zeigen, hey, das ist für so viele Menschen das ein Thema irgendwie, die heute in Deutschland leben. Wieso schaffen wir es irgendwie nicht, das klar anzusprechen, zu zeigen, dass das geht, ohne dass man mit dem Finger auf irgendjemanden, ein Familienmitglied zeigen muss. Und dass es aber einfach viel für einen selber auch erklären kann, wie man vielleicht aufgewachsen ist oder wie so Dynamiken in der Familie sind. Deswegen, ich bin überzeugt davon, dass man nur gewinnt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt in der eigenen Familie. Man fängt an, konkreter über Nazi-Verbrechen zu sprechen, weil es eben dann nicht mehr nur die Nazis sind, sondern man vielleicht auch damit dann Namen aus der eigenen Familie verbindet und man fängt auch an, besser zu verstehen, wie vielleicht manche Sachen in der Familie besprochen werden, nicht besprochen werden oder generell, was da so für Dynamiken vorherrschen.
Ich glaube, diese Auseinandersetzung, da habe ich das Gefühl, in der deutschen Gesellschaft nimmt gerade erst ihren Anfang. Die hat lange nicht stattgefunden.
Das sagt Susanne Siegers im Interview mit unserer Kollegin Katja. Ihr habt gerade den ersten Teil gehört. Sie sprach über Inhalte und ja auch die Intention, das Buch zu schreiben. Gedenken, Neudenken, wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss. Nach der kurzen Musikpause hört ihr den zweiten Teil des Interviews und hier geht es nochmal konkret darum und also um die Frage, was hat die Zeit des Zweiten Weltkrieges, das NS-Regime und der Holocaust eigentlich mit dem heute noch zu tun und warum es lohnenswert ist, sich damit zu beschäftigen.
Was du auch am Anfang übrigens deines Buches ansprichst, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung, warum dieser Titel entstanden ist, dass du sagst, das ist ja in Deutschland momentan eher so ein ritualisiertes, standardisiertes Gedenken gibt, quasi diese Floskeln, die da präsentiert werden, einfach so inhaltsentleert sind und keine Konsequenzen auch daraus entstehen. Häufig kommt dann aber auch da so raus, so eine, naja, Schlussstrichdiskussion würde ich es ja fast schon nennen, so, was hat denn das überhaupt noch mit mir zu tun? Aber wie würdest du denn die Frage, die ja auch häufig auf Social Media gestellt wird, eigentlich beantworten, wenn das jemand so random stellt?
Ich finde das total okay, die Frage zu stellen, weil man ja vielleicht wirklich oft so denkt, okay, an andere geschichtliche Ereignisse erinnern wir nicht so, warum denn gerade daran so stark, ne? Und genau, einerseits ist es schon diese Erklärung von Familiengeschichte, aber wie gesagt, die trifft natürlich auch nicht auf alle Menschen zu, die heute in Deutschland leben, dass sie diesen Nazi-Hintergrund haben. Ich finde aber, egal was für einen familiären Background man hat, man lebt jetzt, wenn man in Deutschland lebt, in einem Land, was so ist, wie es ist, wegen dieser Verbrechen. Also wir haben ein Grundgesetz, was davon beeinflusst ist. Wir haben Städte, die so aussehen, wie sie aussehen, wegen dieser Verbrechen, auch voller irgendwie Erinnerungszeichen, aber eben, ne, auch mit ehemaligen Tatorten, viele davon niemals markiert und die sind jetzt einfach normaler Teil von so einem Stadtbild. Wir haben Kontinuitäten, wenn man sich anschaut, dass immer noch zum Beispiel bei Anschlägen wie Hanau oder Halle Täter einfach vorgehen, die sich auch explizit auf eine NS-Ideologie berufen. Wir haben Sprache, die immer noch Begriffe enthält, ne, wie asozial, Nacht- und Nebelaktion, die einfach auch in der NS-Zeit eine Rolle gespielt haben, ganz anders, aber ne, über die Bedeutung wissen die wenigsten auch Bescheid. Also ich glaube, es hat so, so viel Auswirkungen auf die Gegenwart, dass man es oft gar nicht merkt, wie präsent eigentlich Erinnerungskultur immer ist. Und ich finde schon spannend, dass man sich die Gegenwart so ein bisschen besser erklären kann durch die Geschichte oder was eben diese Geschichte vielleicht bedeutet hat auch für uns als Land. Und sich damit zu beschäftigen, ja, erklärt super viel vielleicht von dem, was jetzt passiert. Man kann das ein bisschen besser verstehen. Und deswegen verstehe ich auch diese Abwehrhaltung bei dem Thema nicht so sehr, weil es gar nicht um irgendwie eine, ja, Schuld, irgendjemand hat jetzt Schuld. Also das hat mir in den ganzen Jahren, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, noch nie jemand gesagt, so dass ich irgendeine Art von Schuld hätte. So, ne? Und das habe ich auch selber noch nie einer anderen Person gesagt. Ich finde, aber eine Art, zumindest Verantwortung, aber nicht für die Verbrechen, sondern Verantwortung dafür, darüber ungeschönt zu sprechen, das hat man schon, wenn man heute in Deutschland lebt.
Was ich auch immer schon ein bisschen problematisch fand und was ich auch, wo ich mich wirklich gefreut habe, dass du es auch aufgreifst im Buch, wir haben, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung an die Erinnerungskultur. Und ich würde gerne mal wissen, wie du das siehst, wie sieht denn diese Erwartungshaltung, dieses Gedenken aus und wie lautet denn deine konkrete Kritik daran?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich merke das jetzt gerade sehr, ne, stehen irgendwie Landtagswahlen an, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Und ich werde in dem Kontext ganz oft angesprochen, gefragt, kannst du da diesen Wahlaufruf teilen? Kannst du ein Video machen? Und ich denke so, nein, also ich mache Videos über historische Nazi-Verbrechen und natürlich, ne, sieht man Parallelen jetzt irgendwie vielleicht zur Rhetorik von einer Partei wie der AfD, aber nicht nur von der AfD, auch andere Parteien leihen sich da gefühlt ja ein paar Ideen aus der Nazi-Ideologie, aber trotzdem bin ich die letzte Person, die da irgendwelche Parallelen ziehen will, aber was diese Anfragen ja zeigen, ist, dass diesen Schluss gibt, wenn man sich ganz viel mit Nazi-Verbrechen beschäftigt, dann muss man eigentlich automatisch zu der Folgerung kommen, dass man ein demokratischerer Mensch ist, ein besserer Mensch ist, weniger antisemitisch, ne, also mehr menschenfreundlich im Grunde. Das finde ich eine ganz absurde Erwartung irgendwie an das Thema. Man merkt ja, dass sich Menschen, die sich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigen, die zum Beispiel sogar Geschichtslehrer waren, dass die sich jetzt in entsprechenden Parteien engagieren und oder eben einfach die AfD auch wählen. Was dann passiert, ist ja wirklich immer dieses, man versucht dann diese Geschichte so zu formen, so eine Schablone anzulegen, dass halt irgendwie dieser Vergleich NSDAP-AfD zum Beispiel sinnvoll ist. Und da gibt es bestimmt eine Schablone, die man irgendwie so hinlegen kann, dass es auch passt. Aber was halt dann vielleicht nicht in dieser Schablone drin ist, ganz viel Kontext, der wird einfach weggeschnitten. Und das ist dann auch auf eine Art Geschichtsverfälschung. Und ich glaube, das Letzte, was wir wollen, dass man dann irgendwie zwar in einer guten Absicht, aber dass man dann irgendwie eine Geschichte falsch erzählt oder eben Kontext weglässt. Deswegen, ich finde, man sollte einfach dahin zurückkommen, kommen oder dahin kommen, dass wir über das Thema Nazi-Verbrechen sprechen und aufklären über auch Opfergruppen, weil das einfach eine Frage des Respekts ist, ne? Weil wir in einem Land leben, von dem diese Verbrechen ausgegangen sind und da nicht irgendwie versuchen, dass man, ja, dass das irgendwie sinnstiftend ist für die Gegenwart. Und trotzdem ist da ganz viel für die Gegenwart drin. Das hatten wir ja auch gerade. Und ich glaube, man kann trotzdem aus so Alltagsforschung, wie war das eigentlich, wie war Propaganda in der NSDAP, wie hat das funktioniert, wie haben sie irgendwie Wählerstimmen, auch unter Frauen zum Beispiel, ne? Wie haben sie das geschafft? Und dann findet man vielleicht ein paar Parallelen und dann hat man so einen Aha-Moment. Aber ich glaube trotzdem, dass man nicht mit der Erwartung an das Thema rangehen sollte. Das ist einfach gefährlich und auch nicht respektvoll.
Es gibt ja trotzdem die Bezüge zur Gegenwart. Und du hast ein sehr, sehr tolles Beispiel da drin auch von der einen Person, die du ansprichst, die aus der Nähe vom KZ Mühldorfer Hart ist. Und anhand seines Beispiels zeigst du auch, Widerstand war auch zur Hochzeit des Nazi-Regimes immer noch möglich und leitest, also zumindest habe ich das so ein Stück weit rausgelesen, daraus ab, dass man diesen Widerstand durchaus thematisieren muss, um eben einfach zu zeigen, dieser Mythos, wir konnten uns gar nicht wehren, der einfach so nicht haltbar ist. Und du machst auch gleichzeitig immer wieder Mut zu sagen, es gibt historische Belege, dass man hätte handeln können. Und das ist der Lerneffekt für heute. Lasst uns bitte nicht weggucken, lasst uns bitte gemeinsam gegen die drohenden Gefahren, die eben halt heutzutage da sind, vorgehen. Lasst uns daraus lernen und lasst uns entsprechend uns engagieren, uns zeigen, uns ins Handeln bringen. Und das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr hoffnungsvollen Ton.
Ja, schön, genau, finde ich auch total. Also, ne, dass man vielleicht, auch nicht, wenn es schon zu spät ist, aber dass man immer Möglichkeiten hat, im Kleinen irgendwie sich zu positionieren, solidarisch zu sein mit Ausgegrenzten, Diskriminierten. Ich glaube, das ist was man auf jeden Fall mitnehmen kann und auch soll, aus dem, wie ich zum Beispiel, ne, Widerstand beschreibe, der eben auch nicht nur von großen irgendwie Gruppen wie um das Stauffenberg-Attentat oder die Weiße Rose passiert ist.
Du sprichst ja auch von der Demokratisierung der Gedenkarbeit. Ich habe dein Buch so gelesen, dass es ein Mix aus Informationen zur Selbstrecherche ist. Und da ist eine Reflexion eben zu deiner Arbeit über das Thema, was wir am Anfang angesprochen hatten. Du hast konkrete Informationen und Fallbeispiele wie das, was wir eben angesprochen hatten zum Thema Widerstand. Hast auch das Thema die Gedanken zum Wie weiter und eine deutliche Ermunterung eben auch, sich da zu engagieren. Warum ist es denn aus deiner Sicht lohnenswert, dass man sich damit befasst?
Ja, also ich glaube erstmal, es muss sich jetzt keiner damit beschäftigen. Also wenn man schon von vornherein weiß, ich kann damit nicht umgehen, ich schaffe das nicht, das überwältigt mich auf jeden Fall. Ich will gar nicht mehr irgendwie Licht ins Dunkel bringen, was vielleicht eine eigene Familiengeschichte angeht, dann mach es nicht. Also ich glaube, das geht nicht mit Zwang. Ne? Man soll Leute nicht in eine KZ-Gedenkstätte schicken, wenn die das nicht wollen. Und genauso sollen diese Leute sich auch nicht damit beschäftigen, wenn sie es nicht wollen. Wenn sie es dann aber nicht machen, dann finde ich, haben sie auch keine Sprechposition, ne, bei vielen Themen und dürfen halt dann vielleicht da nicht mitreden und dann vielleicht irgendwelche Mythen vom Widerstand erzählen, was die eigene Familie geleistet hätte angeblich. Also das erstmal. Und dann, ich glaube, das ist einfach sehr, ein sehr auch motivierendes Gefühl ist, wenn man selber aktiv ist, ne, und sich selber Sachen erarbeitet. Man hatte das Gefühl, man weiß alles über das Thema und das ist in der Schule sehr präsent gewesen und es kommt immer im Fernsehen irgendeine Dokumentation und es kommt jeden Tag ein Buch darüber raus. Und ich glaube, deswegen ist es ein sehr lohnendes Gefühl, dass man dann einfach mal in so einem Online-Archiv seinen eigenen Ortsnamen zum Beispiel eingibt und dann merkt, oh, da gab es irgendwie, keine Ahnung, ein sogenanntes Endphase-Verbrechen auf einem Todesmarsch, wo Gefangene noch erschossen wurden oder eine Art von Zwangsarbeiterlager, Außenlager, irgendein Arbeitseinsatz und so weiter. Also ich glaube, dass das wirklich ein Gefühl sein kann von, wow, ich habe gerade selber was so gehoben, auch wenn das vielleicht in der Region schon besprochen wurde, aber ich kann irgendwie da selber mir gerade was erarbeiten. Das ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr, ja, ein gutes Gefühl, da selber aktiv zu werden und sich das zu erarbeiten, anstatt dass es so auch für einen ausgebreitet wird. Und wenn wir nochmal über die Familie sprechen, ich glaube, das ist wirklich nochmal dieses Erkennen und von Dynamiken und ein bisschen besser verstehen, an was für einem Ort man lebt, in was für eine Familie man reingeboren wurde, in was für einem Land man lebt, wenn man es auf große Ebene sehen. Ich glaube, das sind alles so Fragen, die man darüber sich besser beantworten kann. Und ich muss auch trotzdem sagen, es ist auch einfach spannend, diese Recherche, ne, zu merken, was es alles für Beweise gab und gibt, dass man einfach auch dann ganz viele Holocaust-Leugner, deren Theorien in Anführungszeichen einfach nicht haltbar sind, weil wir haben schwarz auf weiß Beweise von den Tätern und Täterinnen selbst, ne, die wir dann entschlüsseln können. Ich finde, das ist auch einfach was, was ich nach wie vor sehr, sehr spannend finde und auch faszinierend, dass man auf all diese Beweise zugreifen kann, indem man einfach seinen Laptop aufklappt und dann in irgendwelche Suchleisten Begriffe eingibt und von einem Klick zum nächsten. Und auf einmal ist man von Informationen, die man so noch nie irgendwo gelesen hat. Das finde ich, gehört da irgendwie auch dazu. Eine Art von Begeisterung ist immer weird bei dem Thema, aber eine Begeisterung für die Recherche, die empfinde ich auf jeden Fall, dass es diese Möglichkeit gibt und dass man deswegen Geschichten erzählen kann auf eine Art, wie man sie bisher vielleicht noch nicht erzählen konnte.
Wie sollte oder wie kann sich denn aus deiner Sicht Gedenkkultur, wie kann sich das denn weiterentwickeln und wie sollte es vielleicht sich auch weiterentwickeln?
Also natürlich ist das eine riesengroße Frage, die ich da ja auch aufmache. Und es ist jetzt auch nicht, dass ich unbedingt Institutionen anspreche, die man klassisch damit verbindet. Also ist jetzt kein Buch für, keine Ahnung, Lehrkräfte, die damit ihren Lehrplan vielleicht befüllen können. Es ist kein Buch für PolitikerInnen, damit die dann, also klar, vielleicht nehmen die auch was mit als Privatpersonen, aber ich richte mich jetzt nicht dezidiert an irgendeine Person, die schon qua ihrem Job oder im Amt da mit dem Thema zu tun hat. Mir geht's wirklich viel um Privatpersonen. Und ich glaube, das ist eben auch das, was ich mit demokratisieren meine, ne? Dass eben jede Person mitmachen kann, sich eine Sprechposition erarbeiten kann, indem sie sich mit dem Thema beschäftigt, selber reflektiert und recherchiert und dann eben Perspektiven für sich hinzufügt, die beim öffentlichen Gedenken vielleicht oft fehlen und die da ausgespart werden, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, dass es darum geht, so Perspektiven sichtbar zu machen, die bisher gefehlt haben und das in der Sprache, die ja, vielleicht auch neu ist, weil sie irgendwie ein bisschen zugänglicher ist, weil sie nicht nur Floskeln benutzt, wie etliche Zitate von Überlebenden, die sinnstiftend sein sollen oder dieser Nie-Wieder-Hashtag, ne, dass man auch schafft, es irgendwie in eine Sprache zu verpacken, die noch was mit Menschen macht, weil sie irgendwie neu ist oder weil es eine eigene Sprache ist von Menschen. Das würde ich mir wünschen. Andere Perspektiven in einer anderen Sprache. Und viel beruht auf einer persönlichen Beschäftigung mit dem Thema Nachdenken darüber, hey, was war eigentlich, ne, vor der eigenen Haustür, in der eigenen Familie, was hat das mit meiner eigenen Sprache zu tun? Das sind so Gedanken, die ich glaube, dass die neu sind und die hoffentlich irgendwie was verändern bei einzelnen Personen. Und wenn es bei ganz vielen einzelnen Personen was bewirkt, dann hoffentlich auch irgendwie beim großen Ganzen.
Das war das Interview mit Susanne Siegert. Sie wird lesen aus ihrem Buch Gedenken, Neudenken, wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss. Die Lesung findet statt am Montag, den 7. September im Theater Arnstadt ab 18 Uhr und der Eintritt ist frei.
Ihr merkt schon, wir haben eine volle LAP-Sendung heute an diesem Mittwoch oder Donnerstag in der Wiederholung. Wir hören jetzt eine Musik und gehen danach direkt über in das nächste Gespräch mit Fabian Wieg vom Verein Demokratiedeckel e.V. Und wir erfahren mehr über diese besonderen Demokratiedeckel, die mehr können, als nur Untersetzer für ein Getränk zu sein. Zuvor aber Musik von Peki Mome, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Rüya, türkischer Pop. Thank you. Musik von Peki Momeh. Ihr könnt das live hören am kommenden Samstag, 29. August, kommt die Künstlerin nach Erfurt und spielt im Brühler Garten beim Cocolores Festival. Es gibt Musik, es gibt Kunst, es gibt viele Mitmachangebote am Samstag beim Cocolores Festival im Brühler Garten.
96,2. Turn on.
Wofür braucht man einen Bierdeckel? Nun, um ein Glas darauf abzustellen oder als Deckel auf dem Glas, um Insekten davon abzuhalten, in ein Getränk zu fliegen oder auch um etwas drauf zu kritzeln oder um damit herumzuspielen oder manche Menschen sammeln einfach gern Bierdeckel. Ein Bierdeckel kann aber auch zum Gespräch anregen. Dafür hat sich eine Gruppe junger Menschen etwas überlegt. Sie haben viele Bierdeckel gestaltet in verschiedenen Farben und darauf steht jeweils eine Frage rund um das Thema Demokratie. Und um mehr über dieses Demokratiedeckel-Projekt zu erfahren, begrüße ich nun am Telefon Fabian Wieg vom Verein Demokratiedeckel in Frankfurt am Main. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, unseren Verein und die Demokratiedeckel weiter vorzustellen.
Sie haben bei diesem Projekt mitgewirkt. Was sind das zum Beispiel für Fragen, die auf so einem Bierdeckel stehen könnten, den ich in einer Kneipe finde?
Ja, in unserer, also generell bei den Demokratiedeckeln geht es uns darum, gesellschaftliche Themen, das Thema Demokratie auf den Tisch zu bringen. Nicht so sehr direkt konkrete politische Themen, sondern eher das, was uns in der Gesellschaft zusammenbringt und was wichtig für das Zusammenleben von Menschen ist. Und in unserer aktuellen Edition, das ist die Stimmungslage-Edition, die wir im Nachgang zur Bundestagswahl letztes Jahr entwickelt haben, da haben wir uns eben dem Thema gewidmet, wie auch die Stimmung im Land ist zu verschiedenen Themen und gesellschaftlich. Zum Beispiel mit der Frage, wenn du etwas verändern könntest, um unser Land gerechter zu machen, was wäre das? Oder auch eine Frage wie, welche politischen Entwicklungen machen dir Angst? Was macht dir Hoffnung? Und so versuchen wir immer auch die verschiedenen Seiten von einer Frage oder von auch Stimmungen zu beleuchten, damit die Diskussionen und Gespräche sehr offen erstmal starten können. Jeder sich dazu austauschen kann, seine Meinung und oder seine Einschätzung dazu abgeben kann und die Gespräche generell sich offen entwickeln können und nicht vorgegeben wird, über in welche Richtung diskutiert werden muss.
Einige Beispielsätze, Beispielfragen, die auf den Deckeln stehen können, haben Sie gerade genannt. Nun finde ich die Deckel womöglich in Kneipen oder an Orten, wo Gespräche zwischen Menschen entstehen können. Was war denn Ihre letzte Situation, in der Sie über eine Frage vom Bierdeckel mit jemandem diskutiert haben?
Ja, wir haben natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, auf verschiedenen Veranstaltungen oder Festen unsere Demokratiedeckel zu verbreiten oder mit Leuten dann auch darüber ins Gespräch zu kommen. Und dabei gibt es auch immer eben interessante Austauschmöglichkeiten und Gespräche, einerseits über die Inhalte der Demokratiedeckel, aber es ist natürlich auch immer dann interessant für uns zu hören, wie diese generell wahrgenommen werden, was die Leute an ihnen mögen und in welchen Situationen sie dann auch eben in Gespräche gekommen sind. Und das ist dann immer sehr bereichernd, auch für unsere Arbeit.
Das heißt, Sie gehen mit dem Projekt auch nach draußen, stellen es vor und kommen dort auch mit Menschen ins Gespräch über die Themen?
Ja, also generell sind die Demokratiedeckel in dem Sinne unbegleitet. Also die liegen in generell in Gastros, also Restaurants, Kneipen und Cafés in ganz Deutschland aus. Und wir sitzen nicht unbedingt daneben. Also die Idee ist nicht, dass wir da moderierend daneben sitzen, sondern das soll ein genereller, offener Gedankenanstoß und Gesprächsanstoß sein. Aber wir haben natürlich auch eben die Möglichkeit, bei verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Demokratie oder andere Stadtteilfeste zum Beispiel, wo wir dann eingeladen werden, die Demokratiedeckel zu zeigen und auf weitere Interessenten zu stoßen, die dann auch für uns wieder die Demokratiedeckel in verschiedene Ecken des Landes bringen.
Sie haben gesagt, das ist erstmal ein unbegleitetes Projekt. Es sitzt erstmal niemand daneben, passt auf oder stellt die Fragen, sondern die Deckel sollen für sich sprechen. So habe ich es verstanden. Die Frage steht drauf und wenn Menschen zusammenkommen, diesen bunten Deckel finden, der ist zum Beispiel neongrün oder knallrot, lesen die Frage, was ist denn Ihre Einschätzung oder auch aus der Gruppe heraus, aus dem Verein heraus, wie das funktioniert? Kommen Menschen zufällig über den Deckel ins Gespräch? Klappt das, was Sie sich vorgestellt haben?
Ja, also die Resonanz ist generell sehr positiv aus verschiedenen Ecken. Also wir haben bisher noch nie eine wirklich negative Rückmeldung bekommen. Es gibt natürlich auch Gastronomien, die diese Themen aus ihren Räumlichkeiten raushalten wollen, aber die, die sich darauf einlassen, von denen bekommen wir immer sehr positive Rückmeldungen. Wir haben jetzt auch zu einer vergangenen Edition und jetzt haben wir das auch aktuell wieder zu der Edition Stimmungslage, ist gerade frisch auf unserer Webseite, eine Umfrage, wo wir eben auch immer uns freuen, von den Menschen, die auf die Demokratiedeckel stoßen, zu hören, was ihr Eindruck davon war. Über den QR-Code auf der Rückseite kommt man auf unsere Webseite und kann dort an einer kurzen Umfrage auch teilnehmen. Und beim letzten Mal hatten wir eine gute Anzahl an TeilnehmerInnen und eine generell positive Rückmeldung, die uns dann eben auch immer wieder darin bestärkt, in dem, was wir machen.
Das ist so die Perspektive oder der Blick auf die Menschen, die den Bierdeckel sehen, dann im besten Fall über die Frage ins Gespräch kommen. Sie haben eben schon angesprochen, es gibt auch Räume, also Gastronomien, Kneipen und so weiter, die diese Themen, die auf den Bierdeckeln, Demokratiedeckeln stehen, das raushalten wollen aus ihren Räumen. Was sind denn die Gründe, warum Gastronomien entweder Ja oder auch Nein sagen, die Demokratiedeckel auszulegen?
Ja, also im praktischen Sinne ist es für uns gar nicht so einfach, den Kontakt zu einer Gastronomie, zu einer, sagen wir mal, zu einer Kneipe aufzunehmen, weil oft sind die Entscheidungsträger oder die Besitzer nicht vor Ort. Das heißt, die Bediensteten, mit denen man spricht, können erstmal gar nicht entscheiden, ob sie generell dafür offen sind, die Demokratiedeckel auszulegen. Und dann geht es meistens darum, dass die Betreiber von Restaurants oder so ungern oder die Angst haben oder die Bedenken haben, dass ihre Mitarbeitenden dann verwickelt werden in diese Gespräche. Und uns geht es dann auch eben oft darum, klarzustellen, dass die Demokratiedeckel nicht bestimmte politische Themen oder insbesondere sehr polarisierte politische Diskussionen aufziehen wollen, sondern es um generelle Themen in Gesellschaft und Demokratie geht. Und da ist dann eben auch unsere Rückmeldung dort, wo die Deckel ausliegen, dass es auch sehr zu sehr wertschätzenden und offenen und respektvollen Diskussionen kommt, weil die Fragen eben auch schon so gestellt sind mit dem Gedanken, dass die Fragen zu einem offenen und respektvollen Austausch zutragen.
Einige der Fragen haben Sie eingangs im Gespräch schon genannt. Es gibt mittlerweile 8 Editionen, wenn ich das richtig sehe, auf der Website. Davon sind einige im Moment ausverkauft. Also 8 Editionen mit unterschiedlichen Themenbereichen, zu denen die Menschen ins Gespräch kommen können. Und hier in der ersten Edition ist zum Beispiel auch die Frage dabei, bist du Teil eines politischen Problems oder seiner Lösung? Das ist so eine mögliche Frage, die auch aufkommen kann. Jetzt haben wir schon ganz konkret über das Projekt gesprochen, wie es funktioniert, welche Themenbereiche es anspricht, wie die Leute darauf reagieren und auch die Kneipen- und Gastronomieeinrichtungen. Ich möchte jetzt mal zum Anfang des ganzen Projekts zurückkommen. Sie sind ja einer von vielen jungen Menschen in einer Gruppe, die Idee zu diesen Demokratiedeckeln hatte. Das liegt ein paar Jahre zurück. Die Idee wurde in Frankfurt geboren. So viel konnte ich schon lesen. Wie ist die Idee entstanden? War das so eine Schnapsidee in der Kneipe? Kann ich mir das so vorstellen? Oder wie sind Sie zueinander gekommen?
Genau, also nicht ganz so, sondern wir hatten vor 4 Jahren, im Jahr 2022, die Möglichkeit, an einem Stipendium der Jungen Akademie Frankfurt teilzunehmen. Das ist ein einjähriges Fördermöglichkeit, um eben Ideen und Projekte, die demokratiefördernd in ihrer Art sind, zu entwickeln. Und da hatten wir diesen Raum und Zeit sozusagen bekommen und uns auch als Gruppe dort gefunden. Und was uns alle zusammengebracht hat, war, dass wir etwas machen wollten, was Menschen wieder mehr zusammenbringt. Wir wollten ein Projekt gestalten, das etwas gegen die Polarisierung und Entfremdung in unserer Gesellschaft unternimmt und haben nach einem sehr niedrigschwelligen Ansatz gesucht, um Menschen wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Und da sind wir dann wirklich schnapsidee-mäßig und durch Zufall auf die Idee der Getränkedeckel gekommen, über eine Deckenleuchte, die eine ähnliche Form hatte, und haben uns gedacht, das ist eine super Idee, das ist eine super Gelegenheit, dort, wo Menschen ohnehin schon zusammenkommen in Gastronomien, einen eben Impuls zu geben, und haben uns überlegt, wollen wir da Aussagen draufschreiben, wollen wir da Fragen draufschreiben, wie soll das Ganze gestaltet werden? Und man sieht auch an den Fragen der ersten Edition, dass die noch etwas abstrakter sind und etwas komplizierter. Und deswegen haben wir uns auch über die Edition hinweg einen Fragenentwicklungsprozess überlegt mit verschiedenen Stufen und auch Prinzipien, wie diese Fragen gestellt werden sollen. Also mit der Du-Ansprache, dann, dass wir einfache Wörter und Satzbau nutzen, um es eben so zugänglich zu machen wie möglich.
Das sagt Fabian Wieg vom Verein Demokratiedeckel e.V. über die Demokratiedeckel. Und nach einer kurzen Musik von Eddie Vedder hören wir den zweiten Teil des Gesprächs, in dem Fabian auch noch mal mehr zur Entstehungsgeschichte dieser Idee sagt. Das alles ist jetzt 4 Jahre her. Seitdem sind 8 Editionen entstanden mit ganz unterschiedlichen Fragen auf den Bierdeckeln, auf den Demokratiedeckeln. In diesen 4 Jahren als Gruppe, Sie sind immer noch dabei, Fabian Wieg. Was ist denn in dieser Zeit passiert, womit Sie überhaupt nicht gerechnet hätten, was für Sie total überraschend war?
Ja, also wir hatten eben das Stipendiumsjahr und hatten uns dann zum Ziel gesetzt, im Raum Frankfurt die Deckel zu verteilen, und zwar kostenlos an Gastronomien, und hatten dann in dem Jahr 2023 eben auch noch die Möglichkeit, mit dem Paulskirchenfest in Frankfurt einen Stand dort zu haben und um dieses Fest drumherum unsere Deckel in ganz Frankfurt zu verteilen. Und dann hatten wir in diesem ein Jahr diese Edition entwickelt, von null bis zu dieser Edition, und hatten plötzlich den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vor uns stehen und hatten mit ihm und Mike Josef, dem Oberbürgermeister von Frankfurt, ein Gespräch und Austausch dazu. Und das Ganze hat uns eben auch gezeigt, zusammen mit den Deckeln, die wir in ganz Frankfurt verteilt haben, dass das Ganze auf Resonanz stoßt, dass es erfolgreich ist oder dass es funktioniert, dass Menschen über Fragen auf Getränkedeckeln ins Gespräch kommen. Und dann haben wir uns entschieden, einen Verein zu gründen. Und es ist jetzt knapp 3 Jahre her, dass wir eben einen Verein gegründet haben, was dann auch mit vielen strukturellen Dingen einherkommt, die man erstmal aufstellen muss, insbesondere als junge Menschen, davor noch keine Erfahrung mit Vereinsstrukturen und den ganzen Aufbau. Und ja, es ist für uns, also das Unglaublichste ist einfach, wie wir über die Jahre die Idee immer weiter gewachsen ist, wie wir weitere Interessenten sich immer wieder an uns gewendet haben, dann auch viel eben aus dem Bildungsbereich. Deswegen haben wir dann die Möglichkeit eröffnet, über unsere Webseite die Demokratiedeckel anzufragen, weil eben auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die in ihrem Schulunterricht nutzen möchten. Und seit letztem Jahr haben wir jetzt einen Webshop, weil die Anfragen einfach immer mehr wurden und wir das gar nicht mehr geschafft haben, aus dem Wohnzimmer quasi Päckchen zu packen und zur Post zu bringen. Und so haben wir da uns schrittweise immer weiterentwickelt und rückblickend auf die 4 Jahre, wo wir angefangen haben mit dieser kleinen Idee, das ist schon auch etwas, auf das wir sehr stolz sein können.
Hat sich denn tatsächlich auch die Gelegenheit ergeben? Sie haben berichtet von der Möglichkeit, als Frank-Walter Steinmeier mit am Tisch stand, mit ihm auch über eine Frage auf dem Demokratiedeckel ins Gespräch zu kommen, über Politik, über Demokratie. Sind Sie ins Gespräch gekommen?
Ja, das war ein sehr, auch für uns eben überraschend, niederschwelliger Einstieg. Genau das, was wir mit den Demokratiedeckeln bewirken wollen. Und wir haben auch in der ersten Edition dann eine Frage, die geht in die Richtung, warum begeistert dich Abstiegskampf mehr als Wahlkampf? So in der ähnlichen Formulierung. Und mit diesem Abstiegskampf ist tatsächlich der sportliche, also im Fußball zum Beispiel, immer zum Ende der Saison. Und Frank-Walter Steinmeier ist tatsächlich Schalke-Fan und das war in dem Jahr kein gutes Thema. Deswegen hatten wir da einiges zu lachen.
Okay, also kann sich das auch in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Sie haben eben schon erläutert, es gibt diese Demokratiedeckel in unterschiedlichen Sets online zu bestellen. Es gibt einen Webshop unter demokratiedeckel.de. Dort kann ich diese Demokratiedeckel finden. Nun drucken diese Deckel sich nicht von alleine, sie bezahlen sich auch nicht von alleine. Wie stemmen Sie als Ehrenamtliche im Verein eigentlich dieses Projekt und kommen dann tausende Demokratiedeckel aus dem Drucker raus und werden die Druckereien auch bezahlt? Wie finanziert sich dieses Projekt?
Ja, dass ich die Demokratiedeckel nicht von alleine drucken, das haben wir ja ganz am Anfang auch feststellen müssen und haben uns dann noch in der Zeit des Stipendiums hauptsächlich auch nach lokalen PartnerInnen umgeschaut, zum Beispiel die Frankfurter Brauunion, die uns geholfen hat, die Deckel in Frankfurt zu verteilen. Und zu Anfang haben wir uns von Fördergeldern von hauptsächlich privaten Stiftungen und durch Spenden finanziert. Die aktuelle Edition Stimmungslage wird zum Beispiel von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt. Und inzwischen versuchen wir eben auch mit dem Webshop ein Solidaritätsmodell aufzubauen. Und die Idee ist, dass mit jedem verkauften Demokratiedeckel wird ein kostenloser Deckel für die Gastros und Schulen mitfinanziert. Also jede Organisation oder auch Privatpersonen, die eine größere Stückzahl an Demokratiedeckeln bei uns bestellt, also finanziert mit jedem eben gekauften Deckel einen Deckel mit, den wir dann eben kostenlos in die Gastros und in die Schulen bringen können. Und das funktioniert sehr gut. Auch dieser Ansatz, das freut uns sehr. Und so haben wir es eben geschafft, unsere eigenen Editionen dann jetzt aufzubauen. Und nebenbei haben wir auch immer wieder andere Organisationen, die sich eben für eine Kooperation mit uns interessieren, so dass wir auch einige von diesen Editionen, die du genannt hast, Kooperationseditionen sind. Und insgesamt haben wir jetzt knapp 800.000 Deckel gedruckt in den 3, 4 Jahren. Und ja, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr auch noch, die Millionen zu knacken.
Das ist Ausblick nach vorn, ein mögliches Ziel, wie es mit den Demokratiedeckeln weitergehen kann. Ich habe eine Abschlussfrage an Sie, Herr Wieck, und zwar aus der Demokratiedeckel-Edition Zusammen für Demokratie möchte ich Ihnen abschließend die Frage stellen, welche Begegnung mit einem anderen Menschen hat dir zuletzt Hoffnung gegeben?
Puh, ja, sehr viel, also jede Begegnung mit anderen Menschen, würde ich behaupten. Also es ist immer wieder gut, aus der eigenen Bubble rauszukommen, aus dem eigenen Kreis von Menschen, der zum Teil eben auch oft mit ähnlichen Meinungen, mit denen man sich umgibt. Und von daher ist es immer wieder schön, rauszukommen und unterschiedliche Lebensentwürfe zu hören und zu hören, was die Leute beschäftigt. und auch zu sehen und zu hören dann, wie die Menschen sich engagieren, auch im Kleinen. Und das ist generell auch die Idee der Demokratiedecke, dass jeder und jede von uns sich schon in die Gesellschaft einbringen kann. Und zwar einfach dadurch Gespräche mit den Mitmenschen zu starten, nicht aneinander vorbeizulaufen und diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt dadurch dann auch zu verlieren, sondern auf Mitmenschen zuzugehen, die Gespräche zu suchen, und dementsprechend dann lernt man sich auch kennen und findet raus, was andere Leute bewegt, und ist nicht mehr so, fühlt sich dann dementsprechend auch nicht mehr so alleine und ungehört, sondern man merkt, dass andere Menschen vielleicht auch ähnliche oder gleiche Bedenken und Sorgen und Gedanken hat. Und aus dem Gemeinsamen kann dann eben auch wieder mehr entstehen. Und deswegen haben wir auch jetzt, sind wir im Moment bei uns auch im Aufbau von einem freiwilligen Netzwerk. Das eben dann eben auch eine niedrigschwellige Möglichkeit für alle Interessierten bietet, die sagen, sie finden die Demokratiedecke toll und wollen die vielleicht bei einer Kneipe oder einem Café bei sich um die Ecke verteilen, sodass sie sich eben bei uns melden können und dann auch eine größere Anzahl an Decke bekommen, um die in ihrer Umgebung zu verteilen.
Das sagt Fabian Wieg vom Verein Demokratiedeckel e.V. Wir haben gesprochen über das gleichnamige Projekt, nämlich Demokratiedeckel. Das sind bunte Pappdeckel, auf denen man ein Bierglas abstellen kann, ein Saftglas, und es sind Deckel mit Fragen, die Anstoß geben zum Gespräch, Fragen rund um die Themen Demokratie. Es gibt 8 Editionen, über 800.000 Deckel sind schon gedruckt. Es sollen mehr werden. Vielen Dank, Fabian Wieg, für die Zeit und für das Gespräch, und weiterhin gute Gespräche wünsche ich Ihnen und alle, die über die Deckel stolpern, auf die Deckel stoßen. Danke für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank Ihnen auch.
Und mit der Verabschiedung von Fabian Wieg vom Demokratiedeckelverein geht auch unsere heutige LAP-Sendung zu Ende.
Am Mikrofon waren heute Christine
und Jana. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen, hattet eine interessante Sendung. Wir haben auf jeden Fall gespannt nochmal zugehört diesen Gesprächen. Die Sendung war recht voll gestopft und ja, es geht weiter dann in 2 Wochen. LAP-Sendung bei Radio Frei läuft dann wieder am
9. September.
Super.
Oder in der Wiederholung am 10.
Am Donnerstag darauf. Wir wünschen euch noch gute Unterhaltung hier im Programm.
Macht's gut und lasst den Herbst langsam kommen. Es wird jetzt mal nochmal warm.
Und ihr könnt noch den CSD mitnehmen in Erfurt, den Christopher Street Day am Samstag, am 5. September. Wird Erfurt bunt, bleibt Erfurt bunt und gehen Menschen auf die Straße für gleiche Rechte für alle Geschlechter.
Und das Straßenfest schließt sich dann am Anger an.
Am 5. September der CSD in Erfurt. Tschüss.
Tschüss.